Der Titel dieser Predigt heißt The Great Reset. Jetzt gibt es schon ein paar Leute, die mich ganz komisch angucken. Was ist das Erste, was euch in den Sinn kommt, wenn ihr diese Worte da oben seht? Klaus Schwab. Sehr positive Erinnerungen an dieses Wort. Und die Frage ist, werden wir alle glücklich sein? Weil das hat er uns versprochen. Und vielen Leuten, wenn wir über dieses Thema reden, das Erste, was ihnen in den Sinn kommt, ist dieses World Economic Forum in Davos. Ich muss dich sehr enttäuschen, wir werden heute nicht darüber reden. Wir werden nicht über Politik diskutieren heute. Und was wir haben, ist, wir haben Lukas 21, 28 zu diesem Thema. Wenn aber dies anfängt zu geschehen, so richtet euch auf und erhebt eure Häupter, weil eure Erlösung naht. In der Bibel steht 365 Mal geschrieben, fürchtet euch nicht. Ist das nicht wunderbar? Jeden Tag sagt uns Gott, wie wir heute im Bibelstudium gelesen haben, Gott hat uns Verheißungen gegeben. Und auch wenn es ein bisschen rumpelt in den nächsten paar Jahren, fürchtet euch nicht, am Ende wird alles gut. Und wenn es nicht gut ist, dann ist es nicht das Ende. So einfach ist es. Wir müssen einfach zuversichtlich sein, wie die Bibel uns gesagt hat. Wir müssen standhaft ausharren und unseren Auftrag erfüllen und dann wird am Ende alles wunderbar. So, dieses Thema, The Great Reset, bringen sehr viele Leute mit diesem World Economic Forum in Davos in Verbindung. Aber wir haben keine Zeit am Sabbat über solche Dinge zu reden. Deshalb kommt einigen Leuten in den Sinn, das könnte wahrscheinlich etwas mit einem alten Mann in Rom zu tun haben. Und da muss ich euch auch enttäuschen, über den reden wir heute auch nicht. Wir möchten uns an die Bibel halten, an die biblischen Themen halten und wir finden heraus anhand der Bibel, ob in der Bibel irgendetwas dazu geschrieben ist, ob dieser Great Reset ein biblisches Thema ist oder eine Verschwörungstheorie. In der Bibel in Jesaja 8,12 steht, nennt nicht alles eine Verschwörung, was dieses Volk Verschwörung nennt und vor dem, was es fürchtet, fürchtet euch nicht und erschreckt nicht davon. Also auch vor meiner Predigt müsst ihr keine Angst haben. Die wird um 12 Uhr vorbei sein, habe ich gehört, und sonst laufen die Leute davon. Wir müssen keine Angst und Panik haben, aber Gott hat uns Verheißungen gegeben. Das haben wir heute wieder gelernt in der Sabbatschule. Und wir können uns darauf verlassen, weil bisher hat Gott noch nie sein Wort gebrochen. Paulus war in Thessalonik. Und in Thessaloniki hat man ihn nicht gerade gut behandelt, oder? Man hat ihn ein bisschen geprügelt, wollte ihn ins Gefängnis stecken, einige wollten ihn umbringen. Und schlussendlich kam es dazu, dass er aus Thessaloniki fliehen musste. Und er ist Richtung Westen gezogen. Und in Berea, wo er sich niedergelassen hat, da hat er doch tatsächlich gesehen, dass dort Leute sind, die die Bibel mehr studiert haben, als die in Thessalonik. Und wir halten uns an dieses Prinzip, prüft alles, das Gute behaltet. Wir schauen uns dieses Thema vom Great Reset aus biblischer Sicht an, versuchen herauszufinden, wo es da stimmt. Und wie Paulus gesagt hat, die Leute in Berea, die waren edler gesinnt als die in Thessalonik. Und was haben die getan, um herauszufinden, ob etwas stimmt oder nicht? Sie haben jeden Tag die Bibel studiert, um zu sehen, ob es sich so verhalte. Und das ist das Prinzip der Reformation. Nehmt die Bibel heraus, prüft alles anhand der Schrift, anhand der Bibel, anhand der Prophezeiungen, weil Gott hat uns in Amos 3,7 versprochen, Gott der Herr tut nichts, außer dass er seinen Knechten, seinen Propheten sagt, dass sie das Volk informieren können. Und so können wir uns darauf verlassen, dass das Wort, das Gott uns gegeben hat, stimmt. Also wir halten uns daran, was steht in der Bibel geschrieben und halten uns an dieses Prinzip. Das Erste, was wir wissen anhand der Bibel, dass wir eine Aufgabe haben. Also egal, was jetzt auf uns zukommt, wir haben in Offenbarung Kapitel 14 drei Botschaften. Und diese drei Botschaften, die Gott uns gibt, ist ein Auftrag für seine Gemeinde am Ende der Zeit. So, diese Botschaften beinhalten, dass wir das Evangelium der ganzen Welt verkündigen sollen. Und die dritte Botschaft, dass wir den Leuten sagen sollen, was sollen sie tun? Sie sollen das Mahlzeichen des Tieres nicht annehmen, es wird ein Gericht geben. Wir haben also eine Evangeliumsbotschaft und eine Gerichtsbotschaft zu verkündigen. Und mittendrin hat es die zweite Botschaft. Und diese zweite Botschaft ist nicht für uns gedacht, das ist eine Information. Da steht nur drin, Babylon, Babylon ist gefallen. Fertig. Da steht nicht drin, dass wir Babylon zu Fall bringen müssen. Also wenn Leute auf die Straße gehen und mit den Leuten in Davos oben Prügeleien haben und mit der Polizeischlägereien und Kriege und Häuser anzünden, Es ist nicht unsere Aufgabe, Babylon zu Fall zu bringen. Das ist so eine wichtige Aufgabe, dass Gott es selber tun wird. Gott wird sich um Babylon kümmern. Unsere Aufgabe ist die erste und dritte Engelsbotschaft. Wir verkündigen das Evangelium der ganzen Welt, überall, jeder Sprache, jedem Volk, jeder Nation. Und wir bereiten sie auf das Gericht vor, damit sie eine Entscheidung treffen können, nicht die falsche Entscheidung zu treffen. Okay, sind wir uns einig? Sehr gut. Also, Lukas 21, 28 nochmal, wenn aber dies anfängt zu geschehen, so richtet euch auf und erhebt eure Häupter, weil eure Erlösung naht. Das soll für uns eine positive Stimmung sein, auch wenn wir wissen, dass die Zeit, eine Trübsalzeit kommen wird, die so schlimm ist, wie die Welt noch nie eine gesehen hat. Aber wir kennen das Ende, das ist ja das Gute. Wir kennen das Happy End. Und das ist ja das Gute. Wir können im Prinzip die Bibel lesen und kennen anhand der letzten zwei Kapitel, dass es eine Erlösung gibt, dass es eine neue Welt geben wird. Aber wir brauchen uns nicht zu fürchten vor dem, was passiert ist. Jetzt habe ich eine Frage. Wenn wir über diesen Great Reset reden, hat Gott sowas schon mal getan? Habt ihr eine Ahnung? Sintflut hat mir ein Thema. Es gibt Leute, die sagen mir auch, was Gott schon einmal getan hat, ist, er hat Sodom und Gomorra gerichtet. Und das stimmt, das hat er wirklich getan. Aber ist Sodom und Gomorra ein Reset? Reset bedeutet ja ein Neuanfang. Sodom und Gomorra hat so viel Sünde gemacht, dass Gott gesagt hat, ich werde diese Städte vernichten. Aber bis heute sind diese Städte nicht mehr aufgebaut worden. Das heißt, das ist der Unterschied zwischen einem Neuanfang und einem Gericht. Ein Gericht wurde abgeschlossen, da gibt es nichts mehr, das ist vorbei. Diese Städte wurden nie wieder aufgebaut. Also die Städte Sodom und Gomorra sind kein Reset. Das war ein Gerichtsprozess. Das Gerichtsurteil wurde durchgeführt und das Thema wurde damit erledigt. Aber die Geschichte von Noah, die Sintflut, ist ganz was anderes. Es gab auch ein Gericht zur Zeit Noahs. Und Noah hat den Auftrag bekommen zu predigen, eine Gerichtsbotschaft, hat das 120 Jahre lang gemacht und jeder, der gerettet werden sollte, der musste in dieses Boot hinein. Weil Gott wusste, dass er diese Erde, diese Plattform, diese Grundstruktur, sag ich mal, vernichten wird. Aber die Menschen, die ihm wichtig waren, die wollte er auf die Seite bringen. Und das ist wichtig, dass wir das an und für sich auch verstehen, weil das steht in Johannes Kapitel 14 drin. Wir haben im Johannes Kapitel 14 diese, ich sage es immer, dieses als das Kapitel der externen Festplatte. Hat jemand einen Computer zu Hause? Gibt es, oder? Und ab und zu mal ist auf diesem Computer nach Mitternacht ein Haufen dummes Zeug drauf und es funktioniert nicht mehr richtig, der Computer reagiert nicht mehr und dann muss man irgendwann mal diesen Computer komplett löschen, die Programme neu starten, damit dieser Computer wieder richtig funktioniert. Das Problem ist nur, wenn wir das machen, sind die guten Erinnerungen und die wichtigen Dinge auch alle weg. Also was tun wir? Wir nehmen zuerst die wichtigen Daten, kopieren sie auf eine externe Festplatte. Dann löschen wir den Computer, starten ihn neu, programmieren ihn neu, dann nehmen wir diese externe Festplatte, bringen die Daten zurück auf den Computer und wir können einen Neuanfang machen. Und das ist genau das, was Gott mit Noah gemacht hat. Er wusste, da hat es gute Menschen und ich will nicht alle Menschen vernichten, sondern nur die Bösen. So hat also Gott Noah gesagt, bau mir eine externe Festplatte, damit während ich diese Erde richte, müssen diese Menschen in Sicherheit sein. So, was steht in Johannes Kapitel 14? Das, was jeden Tag in der Bibel steht. Fürchtet euch nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Ich werde hingehen und euch eine externe Festplatte bauen. Steht so, oder wie steht es geschrieben? Ich werde hingehen und euch eine Stätte bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereiten, dann werde ich was tun? Dann werde ich wiederkommen. Und ich werde euch zu mir nehmen, damit was? Damit ihr seid, wo ich bin, oder? Das nenne ich das Kapitel der externen Festplatte. Und Gott möchte uns nicht vernichten. Gott liebt uns und deshalb ist er am Kreuz für uns gestorben. Er möchte, dass wir in Sicherheit sind, wie damals zur Zeit der Noahs, dass wenn er diese Erde richtet, damit wir in Sicherheit sind und nichts passiert. So, in 1. Mose Kapitel 6, die Verse 5 bis 7 steht, Als aber der Herr sah, dass die Botschaft des Menschen sehr groß war und auf der Erde und alles Trachten der Gedanken seines Herzens alle Zeit nur böse, da reute es den Herrn, dass er den Menschen gemacht hatte auf der Erde. Und es betrübte ihn in seinem Herzen und der Herr sprach, ich will den Menschen, den ich erschaffen habe, vom Erdboden vertilgen. Vom Menschen an bis zum Vieh und bis zum Gewürm und bis zu den Vögeln des Himmels, denn es reut mich, dass ich sie gemacht habe. Stellt euch mal vor, dass es auf dieser Welt so schlimm zu und her gegangen ist, dass Gott sagt, was um alles in der Welt habe ich getan. Es reut mich, ich muss das alles vernichten. Und jetzt lesen wir in der Bibel, dass wir heute in einer Zeit leben, wo es wie zu und her geht, wie zu Zeiten Noahs. Und ich denke, Gott denkt wahrscheinlich heute über diese gefallene Welt genauso wie damals zu Zeiten Noahs. Und was wird er tun? Wir wissen anhand der Prophezeiungen, dass er uns versprochen hat, ich werde diese Erde richten. Oder hat er das nicht versprochen? So, Leute sagen, ja, aber das stimmt ja gar nicht. Er hat doch mit uns einen Bund geschlossen, mit diesem Regenbogen und allem. 1. Mose 9,11. Und ich will meinen Bund mit euch aufrichten, dass ich künftig nie mehr alles Fleisch von dem Wasser der Sintflut ausgerottet wird und dass auch keine Sintflut mehr kommen soll, um die Erde zu verderben. Gott hat uns nicht versprochen, dass es kein Gericht mehr über diese Erde geben wird. Gott hat uns nur versprochen, es wird nicht wieder mit Wasser passieren. Habt ihr schon mal einen Frühlingsputz zu Hause gemacht? Ich hoffe jeder, dass er mindestens einmal im Jahr das Haus putzt. Was wir tun aber, wir reinigen das Haus mit Wasser und ein bisschen Seife und gewissen Reinigungsmitteln. Aber wenn ich jetzt euch zu Hause besuche und ich bringe so ein Mikroskop mit, da würde ich wahrscheinlich in eurer Küche, in eurem Badezimmer einen ganzen Zoo von Kollegen finden, von denen ihr nichts wissen möchtet. Weil mit Wasser kann man nicht alles vernichten. Aber wenn ich mit einem Flammenwerfer zu euch kommen würde und ich würde eure Küche und euer Badezimmer mit einem Flammenwerfer reinigen, dann wären alle Bakterien weg. Das Problem ist nur, dann wäre eure Küche auch weg. Oder? Also, was wir ja tun ist, wir haben einen Reinigungsprozess gehabt, der mit Wasser durchgeführt wurde, aber da waren immer noch gewisse Sachen da. Die Sünde war noch da, Satan war noch da, die Dämonen sind da, die Pflanzen sind zwar kaputt gegangen, aber die Wurzeln waren noch im Boden. Und es konnte wieder etwas Neues entstehen, aber das Problem, die Ursache, warum es beim ersten Mal schief gegangen ist, diese Ursache war immer noch da. Aber Gott zeigt uns, was er tun möchte. Wie wir gelernt haben, Gott tut nichts, außer dass er seinem Propheten sagt, was er tun möchte. Und so hat Gott uns gesagt, ihr müsst diese Welt warnen, ihr müsst diese Welt vorbereiten auf eine Wiederkunft und auf ein Gericht. Damit die Menschen entscheiden können, ob sie auf dieser externen Festplatte dabei sein möchten. Und das ist freiwillig. Wir können die Menschen nur informieren, wir müssen sie informieren, weil sonst sagt es ihnen ja niemand. Es gibt niemanden auf der Welt, der die Menschen darauf vorbereitet, was auf sie zukommt, außer unsere Gemeinde. Und das ist unsere Aufgabe, auch wenn man uns das vielleicht verbieten will, tut es trotzdem, weil dieser Befehl kommt direkt von Gott. Das ist ein Befehl von Gott, diese Dreiengelsbotschaft zu verkündigen. Was wird passieren, wenn wir diese Prophezeiung kennen? Was wird also Gott tun? Er wird die Erde richten, aber nicht mit Wasser. Und wir wissen, im Buch Daniel gibt es diese Prophezeiung von diesem Standbild, wo ein Stein losgelöst wird und der kommt herunter und der zerstört dieses babylonische Imperium, der zerstört alles, was auf dieser Welt ist. Das ist das Gericht, von dem diese Prophezeiung redet. Und bei dieser Prophezeiung, auch wenn das einige Leute in anderen Religionen nicht wahrhaben wollen, aber bei diesem Gerichtsprozess wird die ganze Erde vernichtet. Wer von euch weiß, wo das Lötschental ist? Einige Leute wissen das. Und vor ein paar Monaten wusste noch kaum jemand, wo das Lötschental ist. Oder wo das Dorf meiner Familie ist. Heute kennt man das in Amerika, in Australien, in Japan, überall auf der ganzen Welt, kennt man auf einmal dieses Dorf Platten. Warum? Kennt ihr diese Bilder? Habt ihr die gesehen im Fernsehen? Das ist im Lötschental, wo ich aufgewachsen und geboren bin, und das ist da passiert gerade vor knapp 2 Monaten. Da ist ein ganzer Berg und ein ganzer Gletscher heruntergekommen und hat ein ganzes Dorf komplett zerstört. Und die Leute haben Panik. Meine ganze Familie hat in diesem Dorf Platten da gewohnt. Meine Onkel, Tanten, Cousins, Cousinen, das Haus meiner Großeltern war da. Alles kaputt. Von einem Tag auf den anderen alles weg. Die Leute gehen am Morgen zur Arbeit, kommen am Abend nach Hause und das Haus ist nicht mehr da. Und Klaus Schwab hat gesagt, 2030 werdet ihr nichts mehr besitzen und ihr werdet alle glücklich sein. Das ist die Frage dieser Predigt. Werden wir alle glücklich sein? Ich kann euch sagen, meine Verwandten probieren das gerade aus. Und ich kann euch sagen, die sind nicht glücklich. Die sind sehr enttäuscht, die sind absolut, sag ich mal, zerstört, weil sie haben nicht die Möglichkeit gehabt, sich auf diesen Moment vorzubereiten. Sie sind überrascht worden von einem Berg, der herunterkommt und ihre ganze Existenz vernichtet. Das Einzige, was sie noch gehabt haben vor ein paar Wochen, waren die Kleider, die sie am Leib hatten, und alles andere war weg. Keine Erinnerungen mehr, keine Fotoalben, keine Fotos, kein Computer mehr, alles weg. Und ich kann euch sagen, wirklich, sie sind nicht glücklich. Es gibt Leute, ältere Leute, die können damit nicht mehr umgehen. Die haben ihr ganzes Leben in diesem Dorf verbracht, die sind heute in der psychiatrischen Klinik. Weil sie mit diesem Problem nicht umgehen können. Wir haben Leute, die haben, wisst ihr, was in der katholischen Kirche zum Beispiel auch normal ist? Man redet mit toten Leuten. Das ist für uns, wie wir wissen, biblisch nicht korrekt, aber Katholiken tun das. Sie gehen auch auf den Friedhof, zünden eine Kerze an, besuchen die Gräber und die Leute haben ein Problem. Sie wissen 2 Dinge. Wo soll ich hingehen, um mit meinen toten Verwandten zu reden? Und wo werde ich jetzt beerdigt? Meine Familie liegt auf diesem Friedhof. Ich habe mein ganzes Leben in diesem Dorf gewohnt. Und ich weiß nicht mal, wo ich jetzt beerdigt werde, weil da ist es nicht mehr. Die Kirche ist weg, der Friedhof ist weg. Und die Leute haben Probleme und denken über solche Sachen nach, wo wir, klar, ich habe im Fernsehen gesehen oder in den Medien hat man gelesen, die Leute werden eingeladen, sie dürfen irgendwo gratis an ein Konzert gehen, man gibt ihnen neue Kleider, das klingt ja schön und recht. Aber kann man damit solche Probleme lösen, solche physischen, solche psychischen Probleme? Das ist nicht möglich. Für die Kinder ist das einfacher. Die Kinder ziehen in ein anderes Dorf, lernen neue Freunde kennen, die gewöhnen sich schnell an etwas. Aber die ältere Generation, die das ganze Leben lang in diesem Dorf gewohnt hat, für die ist es ein Problem. Weil die wissen nicht mehr, was sie tun sollen. Ihre ganze Existenz ist weg und sie wissen, auch wenn ich sterbe in ein paar Jahren, ich werde nie wieder in meine Heimat zurückkehren. Und das macht den Leuten Sorgen. Und diese Sorgen wird man nicht einfach so los. Aber wenn ich diese Bilder gesehen habe, da habe ich mir gedacht, ich wohne hier in diesem Nachbardorf, da habe ich mir diese Bilder angeguckt und gedacht, wie können wir mit den Menschen reden? Die Bibel hat gesagt, wenn Jesus wiederkommt, dann wird die ganze Welt wüst und leer, tohu wabohu sein. Auf diesem Schuckkegel oben, da ist nichts mehr, da ist keine Wurzel, kein Same, der wächst, kein Tier mehr, keine Bakterie mehr. Das ist nur Stein, Felsen und Staub und sonst gar nichts. Und da wird jahrzehntelang nichts mehr wachsen, weil da ist kein bisschen Humus, kein bisschen brauchbare Erde, gar nichts. Und als ich diese Bilder gesehen habe, da habe ich mir einfach gesagt, in wenigen Jahren wissen wir, dass das, was meiner Familie passiert ist, meinem Nachbardorf passiert ist, der ganzen Welt widerfahren wird. Wie erklären wir diesen Menschen das? Ich kann da nicht hingehen und sagen, ja, das ist ja nicht so schlimm, du hast jetzt einfach ein paar Jahre Vorsprung. Die haben momentan andere Sorgen, um über solche Sachen nachzudenken. Aber wie können wir solche Sachen nutzen? Was passiert mit dieser Welt, wenn Jesus wiederkommt? Er wird diese Erde reinigen mit Feuer und er hat gesagt, es wird kein Stein auf dem anderen bleiben, es wird keine Wurzel, kein Zweig, keine Bakterie, kein Tier, kein Vogel, kein Fisch, nichts mehr wird übrig bleiben. Die ganze Erde wird in diesem Zustand sein, tohu wabohu. Die Frage ist, was machen wir daraus? Wie können wir mit den Menschen reden und sie auf so eine Katastrophe vorbereiten? Diese Leute in diesem Dorf, die haben keine Zeit gehabt, ihre Sachen zu packen. Die haben keine Zeit gehabt, um sich vorzubereiten. Noah hat 120 Jahre gepredigt, dass dieses Gericht kommen wird. Seit spätestens 1888, wenn nicht schon früher, aber sagen wir mal 1888, sollten wir bereit sein, der Menschheit diese Gerichtsbotschaft zu predigen. Die Frage ist, tun wir es? Tun wir es zu wenig? Was sollten wir mehr tun? Weil wir wissen, anhand der Prophetie, die letzten Ereignisse werden sehr schnell gehen und wir werden keine Zeit haben, uns groß darauf vorzubereiten. Wir werden, wie Ellen White auch geschrieben hat, wir werden durch eine Zeit durchgehen, wo wir immer weniger, weniger, weniger haben werden und am Ende werden wir dastehen wie meine Verwandten. Wir werden nur noch unsere Kleider anhaben, nicht mal mehr Schuhe werden wir haben und wir werden so auf dieser Welt vor Gott stehen bei seiner Wiederkunft. Aber zwischen diesem Moment und der Wiederkunft von Jesus, da haben wir noch Zeit. Und diesen Moment, den müssen wir nutzen, um die Welt auf die Wiederkunft von Jesus vorzubereiten. Weil ich bin mir ganz sicher, so wie meine Verwandten auch, auf dieser Welt gibt es nicht ein einziges Prozent der Bevölkerung, das auf so etwas vorbereitet ist. Und das müssen wir ändern. Wir müssen die Welt vorbereiten auf solche Katastrophen. Offenbarung 20,9 steht, und es fiel Feuer von Gott aus dem Himmel herab und verzehrte sie. Die Leute müssen sehen, es geht um Leben und Tod. Die Menschen im Dorf Platten, die hatten die Möglichkeit, als die ersten Felsbrocken runtergekommen sind, hat man das Dorf evakuiert. Aber wenn wir wissen, wenn Jesus wiederkommt, es wird so schnell gehen, Jesus wird wiederkommen wie ein Dieb in der Nacht, wie ein Blitz, der von Osten nach Westen ausgeht. Die Menschen werden keine Zeit haben. Die Bibel sagt uns ja, wenn ihr auf dem Dach oben seid, dann denkt nicht mal, dass ihr in die Wohnung runtergehen könnt, um eine Jacke zu holen oder irgendwie, ihr müsst laufen und rennen. Das Militär ist momentan in Platten daran, zu versuchen, eine neue Straße zu bauen. Diese Straße, die Infrastruktur, die Wasserleitungen, Strom, alles wieder probieren, irgendwie hinzumachen. Und man hat ihnen gesagt, man beobachtet diesen Felsen, weil da kommen immer noch Steinschläge und Felsen runter. Wenn der Alarm kommt, habt ihr 40 Sekunden Zeit, um davon zu laufen. Wer würde gerne so einen Job übernehmen? Unten im Tal auf diesem Schuttkegel zu arbeiten und jemand beobachtet das. Und wenn der Alarm kommt, hast du 40 Sekunden Zeit, um davon zu laufen. Was ist, wenn diese Person, die den Alarm gibt, vielleicht gerade zufälligerweise auf der Toilette ist oder am Telefon, auf dem Handy seine SMS kontrolliert? Was es hier passiert ist, die Entscheidungen, die wir treffen, die Entscheidungen, die die Menschen heute treffen, werden entscheiden, ob sie leben werden oder sterben werden. Und die Menschheit weiß das nicht mal. Die denken, das geht immer so weiter wie bisher, es gibt ab und zu mal Kriege, aber dann ist alles wieder vorbei. Aber sie haben keine Ahnung, was auf sie zukommt, weil ich denke nicht, dass mehr als 99% der Menschen auf dieser Welt die Prophezeiungen aus dem Buch Daniel und aus der Offenbarung kennen. Und unsere Aufgabe ist es, die Menschen darauf vorzubereiten. Malachi 3,19 sagt, denn siehe, der Tag kommt brennend wie ein Ofen, da werden alle Übermütigen und alle, die gesetzlos handeln, wie Stoppeln sein. Und der kommende Tag wird sie verbrennen, spricht der Herr der Herrscharen, so dass ihnen weder Wurzel noch Zweig übrig bleibt. Seht ihr, hier geht es wie zu Zeiten Noahs. Es geht nicht darum, ob die Leute eingeladen werden zu einem Konzert oder so. Es geht um Leben und Tod. Und wir müssen die Dringlichkeit dieser Botschaft den Menschen verkündigen, damit sie sehen, die Entscheidungen, die ihr trefft, entscheiden über euer Leben oder über Tod. Ist das nicht dringend, den Menschen das zu sagen? Das ist wie wenn ein Kind auf die Straße läuft und da kommt ein Lastwagen her. Wie reagiert ihr? Schaut ihr einfach zu und denkt, ich bin gespannt, was passiert. Ich bin gespannt, ob dieser Lastwagen noch rechtzeitig bremsen kann. Oder lauft ihr in einer Panik auf diese Straße und versucht, dieses Kind mit aller Gewalt von der Straße zu reißen? Warum seid ihr bereit, euer Leben zu riskieren, um vor einen Lastwagen zu laufen, um ein Kind zu retten? Weil ihr wisst, es geht um Leben und Tod. Vielleicht denkt ihr, okay, das ist nicht mein Kind. Aber wenn es die Mutter ist, was denkt ihr, was eine Mutter tut? Denkt ihr, ich kann jetzt nicht auf die Straße laufen, weil ich habe gerade die Waschmaschine voll Wäsche und in der Küche bin ich am Kochen, das ist jetzt wichtiger. Die Priorität ist das Leben, Leben und Tod. Wahrscheinlich haben wir die Dringlichkeit selber dieser Botschaft nicht verstanden. Weil sonst könnten wir nicht mehr ruhig sitzen, dann würden wir die Predigt abbrechen und sagen, laufen wir auf die Straße und versuchen so viele Menschen wie möglich zu retten. Und wir müssen lernen, es geht um Leben und Tod, wir müssen die Menschen aufwecken. Jeremia 4, 23, 26 sagt, ich schaute zur Erde, doch siehe, sie war wüst und leer, und zum Himmel aber sein Licht war verschwunden. Ich schaute die Berge an, doch siehe, sie erbebten und die Hügel schwanken. Gott hat uns das vorhergesagt, was heute passiert. Ich schaute und siehe, da war kein Mensch mehr und alle Vögel des Himmels waren verschwunden. Ich schaute und siehe, das fruchtbare Land war zur Wüste geworden und siehe, alle seine Städte waren zerstört vor dem Herrn, vor der Glut seines Zorns. Die ganze Welt wird aussehen wie Platten. Und es ist unsere Aufgabe, die Menschen darauf vorzubereiten. Und ich kann euch sagen, wir haben nicht mehr viel Zeit. Wir laufen sehr, sehr schnell in diese Katastrophe hinein. Offenbarung 21,2 sagt, und ich, Johannes, sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabsteigen. Und das ist das Schöne. Wir wissen, dass diese Katastrophe kurzfristig ist. Wir wissen, dass Gott uns verheißen hat, er wird diese Erde wieder neu machen. Diese Stadt, die da herunterkommt, ist aus purem Gold und ist wahrscheinlich so groß wie ganz Europa. Eine riesige Stadt, wenn man sieht, wie viele Quadratmeilen die Bibel uns sagt, wie groß diese Stadt ist. Aber diese Stadt werden wir nur sehen, wenn wir die Menschen retten in dieser letzten Zeit und sie vorbereiten können, dass sie ihr Leben Jesus übergeben können. Offenbarung 21,1 sagt, und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen. Wenn ihr vorhabt, ein bisschen Geld zu sparen und eure Küche zu renovieren oder vielleicht ein neues Dach auf euer Haus zu bauen, überlegt das euch bitte nochmal. Ist vielleicht nicht eine gute Investition. Vielleicht sollten wir unsere Fähigkeiten und unsere Talente nutzen, um Menschen zu retten, die von Gott in dieser externen Festplatte von dieser Erde genommen werden, während er diese Erde reinigt. Wahrscheinlich wird diese Erde komplett zerstört werden in wenigen Jahren. Und wir müssen irgendwie auch noch leben, das ist richtig, dass wir unser Leben immer noch führen, aber wir sollten immer mehr und mehr fokussiert darauf sein, dass das Leben der Menschen wichtiger ist zu retten, als unser eigenes Haus, unser schönes Auto zu polieren, in die Ferien zu gehen. Wir müssen unsere Prioritäten ändern. Unsere Prioritäten müssen sich ändern von unserem schönen, bequemen Leben auf ein unbequemes Leben, aber dass wir Menschenleben retten können. Denn siehe, ich schaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde, so dass man an die früheren nicht mehr gedenkt und sie nicht mehr in den Sinn kommen werden. Ist das nicht schön? Ihr braucht euer Haus nicht zu renovieren, es wird sowieso vergessen sein. Gott wird euch ein so schönes Haus geben, dass ihr an das Alte nicht einmal mehr denkt. Wenn meine Verwandten im Platten gerechnet werden können, die werden im Himmel sehr schnell vergessen haben, was mit ihren alten Häusern passiert ist. Auch wenn es ein schönes Tal ist, ein schönes altes Dorf war. Aber im Himmel werden sie Häuser haben, dass sie denken, ich weiß gar nicht mehr, wo ich gewohnt habe. Und das ist ja das Schöne. Das Lötschental war ein wunderschönes Tal. Wisst ihr, dass der Schweizer Tourismusverband es gewählt hat zum Tal der Täler als das schönste Feriental in der ganzen Schweiz? Der Schweizer Tourismusverband hat mit all diesen Tourismusbüros Abstimmungen gemacht und die haben das Lötschental als das schönste Tal der Schweiz gewählt. Deshalb ist auf den Werbeprospekten das Tal der Täler. Warum hat sich Gott gerade diesen Ort ausgesucht? Den schönsten Flecken der Schweiz zu zerstören, wo die Welt noch in Ordnung ist, wo die Kühe noch auf der Weide grasen, kein Zug, kein Flughafen, keine Eisenbahn, einfach nur Natur, ein wunderschönes Skigebiet, schönes Wandergebiet. Was kommt Gott in den Sinn, genau das zu zerstören? Oder hat er sich vielleicht dabei etwas gedacht, um den Menschen zu zeigen, ich bin der Herr, dein Gott? Wie wir heute in der Bibelstunde gelernt haben, dass es der Pharao sagt, wer ist dieser Herr, dass ich auf ihn hören muss? Die Welt muss diese Botschaft hören. Die Welt muss hören, dass dieser Herr die Möglichkeit hat, diese Erde zu richten. Und er wird es tun, weil er hat gesagt, ich werde es tun. Es ist kein, wie Ninive, eine Vereinbarung, wo man sagt, wenn ihr euch bekehrt, dann nehme ich dieses Gerichtsurteil nochmal zurück. Nein, dieses Gerichtsurteil ist gesprochen, es wird durchgeführt, es führt keinen Weg zurück. Matthäus 25,41 sagt, geht hinweg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das dem Teufel und seinen Engeln bereitet ist. Und vor diesem Gericht müssen wir Menschen retten. Sie müssen erfahren, dass es um Leben und Tod geht. Ich aber sage euch, meinen Freunden, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten können und danach nichts weiteres tun können. Wir werden der Verfolgung preisgegeben, das wissen wir auch, das hat uns Gott verheißen. Ist das eine gute Nachricht? Nicht wirklich, aber Gott sagt uns auch wieder, fürchtet euch nicht, wie den Märtyrern auch. Sie wissen, sie können meinen Körper töten, aber meine Seele kriegen sie nicht. Mein Leben gehört meinem Erlöser. egal was sie mit meinem Körper machen. Aber es gibt auch wunderschöne Verse in der Bibel, Offenbarung 21,5 ist so einer, wo Gott sagt, siehe, ich mache alles neu. Ist das nicht toll? Wenn sich meine Verwandten im Platten bekehren, dann brauchen sie nicht darauf zu warten, bis die Versicherungen und irgendjemand kommt, um ihnen neue Häuser zu bauen. Die neuen Häuser werden auch bald weg sein. Und ich möchte am liebsten hingehen und sagen, verschwendet nicht euer Zeit und Geld, dort neue Häuser zu bauen, bevor diese Häuser stehen, bevor die Infrastruktur, die Straßen und alles wieder gebaut ist, wird dieses Dorf noch einmal zerstört werden. Wahrscheinlich würden sie mich erwürgen, wenn ich ihnen das sagen würde. Aber es ist die Wahrheit. Gott hat gesagt, ich werde wiederkommen und dann wird von dieser Erde nichts mehr übrig bleiben. Also all die Arbeiten, die jetzt dort investiert werden, um dieses Dorf in den nächsten 5 Jahren wieder so bewohnbar zu machen, dass alles wieder funktioniert, ist so eine Zeitverschwendung und die Leute wissen es nicht. Und wir versuchen diese Möglichkeit zu nutzen. Wie können wir mit den Menschen reden? Wie können wir die Menschen dazu bringen? Und ich denke, wenn nur eine Person von diesem Dorf durch diese Katastrophe bekehrt werden kann, dann denke ich, dann hat es sich gelohnt. Johannes 3,16 sagt uns, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Und das ist die Botschaft, die wir der Welt bringen müssen. Diese Menschen müssen hören, dass Jesus Christus will, dass sie leben, dass sie das ewige Leben haben und dass er bereit war zu sterben, damit wir leben können. Und wenn wir nicht wissen, über was wir mit den Menschen reden sollen, dann redet mit ihnen übers Kreuz. Solange sie nicht verstehen, was Jesus Christus am Kreuz für sie getan hat, werden sie den Rest der Bibel auch nicht verstehen. Wieso sollte jemand Interesse haben an der Bibel, an Prophezeiungen, an Geschichten aus dem alten Israel, wenn er nicht weiß, was Jesus für ihn getan hat? Dann sagt er, ja, diese alten Geschichten interessieren mich nicht. Deshalb müssen die Menschen verstehen, was hat Jesus Christus am Kreuz von Golgatha für mich getan. Und wenn sie diese Botschaft verstehen, wenn sie die Botschaft vom Kreuz verstehen, wie wichtig das ist und dass es um ihr Leben geht, dann können wir sie bekehren. Jetzt ist die Frage, was macht ihr daraus? Ich weiß, ich habe immer so komische Fragen, wie letztes Mal auch schon. Aber das ist die wichtigste Frage. Habt ihr schon einmal in eurem Leben aufgeräumt, einen Frühlingsputz gemacht? Was ist ein Reset im Leben eines Menschen? Wie sieht ein biblischer Reset aus? Sollte das ein Christ überhaupt tun? Was ist ein Reset im Leben eines Christen? Was hat Johannes gepredigt, bevor Jesus gekommen ist? Bekehrt euch, bereut eure Sünden, steigt zu mir in den Jordan, lasst euch taufen, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Vergisst euer Leben, begrabt euer altes Leben. Egal, was ihr von heute an, gestern und immer wieder getan habt, fangt ein neues Leben an. Das ist die Taufe, die ein Christ vor sich hat. Ich möchte mit meinem alten Leben nichts mehr zu tun haben. Ich möchte einen Reset machen in meinem Leben. Ich möchte ein neues Leben beginnen, ein neues Leben für Jesus. Und das ist die Botschaft, die wir jedem Menschen bringen müssen. Sie müssen in ihrem eigenen Leben aufpassen, aufräumen. Sie müssen in ihrem eigenen Leben anfangen aufzuräumen und sagen, ich möchte diese alten Geschichten aus meinem Leben haben. Ich möchte diese alten Sünden weghaben. Ich möchte mit Jesus Christus ein neues Leben beginnen. Und diese Botschaft, die müssen wir verkündigen. Das ist unsere Aufgabe. Jesus aber sprach zu ihm, niemand, der seine Hand an den Pflug legt und zurückblickt, ist tauglich für das Reich Gottes. Was haben wir heute über das Volk Israel gelernt? Sie sind mit Mose in der Wüste und sie gucken zurück nach Ägypten und denken, Mose, wo hast du uns hingeführt? Wir werden alle sterben hier in dieser Wüste. Haben wir es nicht schön gehabt an den Fleischtöpfen von Ägypten? Was konnte Gott mit diesem Volk anfangen? Wie viele von diesen 1,5 Millionen Menschen, die Gott aus Ägypten geführt hat, sind im gelobten Land angekommen? 10%, 20%, 2. Ist das nicht eine traurige Botschaft? Gott wollte alle Menschen retten und am Ende kommen 2 über den Jordan und die anderen werden in dieser Wüste sterben, weil sie ihm nicht geglaubt haben, weil sie nicht vertraut haben. Und was hat die Bibel über uns gesagt? Was sagt die Bibel über die Christen? Wie viele werden in den Himmel kommen? Alle? Warum nennt die Bibel die Gemeinde der Adventisten, die wir heute haben. Die Gemeinde Laodicea, die Gemeinde der Übrigen. Satan wird nur noch Krieg führen gegen die Gemeinde der Übrigen. Wie viele Milliarden Menschen haben wir auf dieser Welt? Wie viele Adventisten haben wir heute von diesen Milliarden Menschen? Ein paar Millionen. Und von diesen paar Millionen werden in der Trübsalzeit die meisten abfallen, dass wir nur noch eine Gemeinde sind von wenigen Übrigen. Weil wir nicht vorbereitet sind auf das, was passieren wird. Weil wir schockiert sein werden, wie schnell es gehen wird und wie heftig es wird. Die Bibel hat uns gewarnt, diese Wehen, diese Katastrophen werden immer größer, immer schneller. Und früher, als wir jung waren, ist vielleicht alle 50 Jahre mal was passiert, dann alle 10 Jahre. Heute vergeht keine Woche, kein Monat mehr, wo nicht irgendwo auf der Welt solche Katastrophen passieren. Überschwemmungen, Vulkanausbrüche, parallel in verschiedenen Ländern gleichzeitig. Seit Jahrzehnten haben wir nur noch Kriege auf dieser Welt, 10, 20 Kriege parallel auf der ganzen Welt. Ich glaube, ich kann mich gar nicht daran zurückerinnern, ob es jemals ein Jahr oder ein paar Monate gegeben hat, wo es keine Kriege irgendwo gab. Und die Welt sieht es nicht. Die Welt will diese Warnungen nicht sehen. Ja, das hat es immer schon gegeben. Ja, das stimmt. Aber nie in diesem Ausmaß, nie in diesen Größenordnungen, nie in diesen kurzen Abständen. Und es wird immer schlimmer, es wird immer schlimmer. Und wir müssen diese Welt darauf vorbereiten. Und wir dürfen bei unserer Arbeit nicht zurückblicken, wie schön doch unsere Jugend war. Was wir alles Schönes getan haben. Das ist vorbei. Wir müssen nur noch vorausschauen und denken, wie können wir die Menschen retten, dass sie nicht so dastehen wie die Leute im Platten und besser vorbereitet sind. Und das ist die Frage für euch. Seid ihr bereit für diesen Moment? Seid ihr bereit, wirklich euer Leben zu ändern, einen Reset zu machen, auch wenn ihr schon vor 40 Jahren getauft wurdet, spielt keine Rolle. Ihr könnt nochmal diese Entscheidung treffen und sagen, Herr, ich möchte wirklich mein Leben ändern. Ich muss mich neu fokussieren, ich muss wirklich mehr tun und versuchen, meine Freunde, Bekannten, Familien auf diese Zeit vorzubereiten. Und dann ist die Frage, wenn wir ein Missionsteam haben in der Gemeinde, wo könnt ihr etwas tun? Was könnt ihr für die Gemeinde tun, mit der Gemeinde zusammenarbeiten? Vielleicht sagt jemand, ich gehe nicht gerne auf die Straße zum Bücher verteilen. Gut, wo sind eure Talente? Redet darüber, setzt euch zusammen und findet heraus, was können wir tun? Wer hat welches Talent, wer hat welche Möglichkeiten und was können wir tun, um diese Menschen auf diese Katastrophe vorzubereiten? Dieser Great Reset, von dem wir geredet haben, der wird so gigantisch werden. Da werden einige Leute in Davos sehr überrascht sein. Und denken, wow, ich wusste gar nicht, dass wir sowas organisiert haben. Dieser Great Reset wird so gewaltig werden, dass nicht mal die Leute in Davos denken, dass sowas möglich gewesen wäre. Die Bibel sagt uns, das wird eine Show werden, wenn Jesus wiederkommt. Solche Ereignisse hat kein menschliches Auge jemals gesehen. Und vorher wird noch ein zweiter kommen, der so tun wird, als ob er Jesus wäre, der sich verkleidet als Engel des Lichts. Und der wird die Menschen verführen, weil sie werden denken, dass das der richtige Christus ist. Und unsere Aufgabe ist ihnen zu sagen, dieser Erste, der kommt, ist ein Lügner. Er wird auf dieser Erde predigen und er wird eine Show abziehen, wie die Welt noch eine nie gesehen hat. Und viele Menschen werden dann vom Glauben abfallen und auf diesen falschen Christus hereinfallen, weil wir ihnen nicht den richtigen Christus gepredigt haben. Wir haben eine unglaubliche Verantwortung für diese Welt, die uns Gott gegeben hat. Und mit diesem Bibelvers möchte ich abschließen. Dann kriege ich es einigermaßen von der Zeit her hin. Ich habe extra versucht, schnell zu reden und kurz zu machen, damit wir nicht alle umfallen. Aber Jesus hat uns das gesagt in Markus Kapitel 8, Vers 34. Wer mir nachkommen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Und das ist nicht eine einfache Aufgabe. Da steht nicht, kommt einfach, wir gehen auf einen gemütlichen Spaziergang. Jeder nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Das bedeutet, wir haben eine strenge Aufgabe vor uns. Wir müssen auf gewisse Dinge verzichten. Wir müssen uns auf einen Moment vorbereiten, den wir selber nicht erleben möchten. Und müssen andere Leute auf etwas vorbereiten, vor dem wir selber uns fürchten. Aber die Bibel sagt uns, fürchtet euch nicht. Das ist nur ein kurzer Moment. Ihr habt das ewige Leben vor euch. Was spielt es für eine Rolle, wenn es hier ein bisschen rumpelt und staubt und kracht? Wir müssen mehr Vertrauen haben in Gott, dass wir denken, egal was die nächsten 5 bis 10 Jahre passiert, ich werde kämpfen. Ich werde durchhalten und ich werde dieses Evangelium predigen der ganzen Welt. Und ich möchte euch ermutigen, als ihr zusammensitzt und Möglichkeiten sucht, was ihr tun könnt, wie ihr es tun könnt, wie ihr zusammenarbeiten könntet, damit jeder seine Aufgabe findet, damit wir die Menschen auf diesen Tag vorbereiten können. Amen. Amen.